In einer Welt, die immer lauter, schneller und fordernder wird, gilt Resilienz oft als Schlüssel zum Überleben. Doch was, wenn innere Stärke zu einer Art Pflicht wird und wir dabei übersehen, wie viel Belastung eigentlich gar nicht im Individuum steckt, sondern im System? Ich spreche heute mit Lisa Altenpohl. Ich bin ganz, ganz happy, dass sie da ist und gebe direkt mal ab an dich. Magst du dich einfach kurz vorstellen?
Ja, total gerne. Freue mich sehr, heute hier zu sein, vor allem auch mit dir. Ich bin hier heute mit meinem Blick auf das Nervensystem. Ich arbeite ganz, ganz viel mit dem Körper, dem Nervensystem, Somatics, Embodiment und bin gleichzeitig aber auch ganz viel unterwegs im Bereich Female Leadership, Female Empowerment, Rhetorik, Kommunikation. Das sind auch Bereiche, die ich in meiner Arbeit sehr, sehr gerne verbinde und ich freue mich sehr, mit dir heute gemeinsam auf diese Themen drauf zu gucken.
Ich freue mich auch und ich freue mich heute auch mal einen anderen Blick auf die Dinge zu nehmen mit dir. Ich habe mal einen Satz gelesen und den mag ich einfach mal direkt vorlesen. Die Resilienz einer jungen Frau, die in patriarchalen Strukturen aufwächst, ist kein Empowerment, sondern eine Überlebensstrategie. Und Lisa, wenn du den Begriff Resilienz hörst, was ist da dein erster Gedanke? Ist da eher Kraft, ein Kraftwort oder ein Kampfwort in Bezug auch auf den Satz? Was fällt dir da so ein, wenn du Resilienz hörst?
Ja, es ist lustig, dass du mich das fragst, weil ich sagen muss, ich habe selber gefühlt sehr, sehr wenig mit dem Begriff Resilienz zu tun. Ich weiß, dass der ganz, ganz viel da draußen rumgeistert, um das aber direkt jetzt mit der Frage zu verbinden. Ich habe es diese Woche noch in einer Coaching-Sitzung gehabt, wo ich zu meiner Klientin gesagt habe, ich glaube, das Problem oder das Thema, was du da gerade hast, was wir besprechen, das ist nichts, was du alleine lösen kannst, sondern das ist ein systemisches Problem und das hat auch eher mit Community Care zu tun, mit Gemeinschaft. Und ich glaube, dass das ein riesiger, wichtiger Punkt ist, auch bei aller Nervensystemarbeit, dass es super wichtig ist, um gut sich selber gut versorgen zu können, sich selber gut regulieren zu können. Aber das heißt nicht, dass dadurch die Co-Regulation durch andere Leute ersetzt wird und dass das wegfällt. Und ich bin total dankbar für die Generationen, die jetzt nachrücken und sehr auf ihre Bedürfnisse achten und sagen, das mache ich nicht oder das will ich nicht und heute fühle ich mich so, deswegen kann ich das oder das nicht müssen. Das finde ich total gut. Deswegen ist mir der Begriff der Resilienz auf eine gewisse Art und Weise fremd. Das ist jetzt auch ein Begriff, den ich im Coaching selber viel verwende. Ich kenne den natürlich, sehe auch, dass der sehr präsent ist. Aber ich merke auch, wenn wir darüber sprechen, ich habe da auch nicht so eine starke Verbindung dazu.
Ja. Wenn du ein anderes Wort für Resilienz nutzen würdest, mit dem wir so weitersprechen, weil das hat ja schon irgendwie so eine, also wenn wir mal so in die Welt gucken, wird ja Resilienz oft als so individuelles Ziel irgendwie verkauft. Also im Sinne, wenn ich genug an mir arbeite, dann kann ich alles schaffen. Und das ist ja aber auch irgendwie eine Vorstellung, die mit, wenn wir da nochmal den Blick eben auf die Gesellschaft nehmen, in der wir leben, ja irgendwie gar nicht so vereinbar ist.
Nee, gar nicht. Also ich glaube, was ich als Wort generell lieber mag, ist Regulation, weil das für mich so ein Begriff ist, wo ich den Eindruck habe, da fällt ganz viel drunter. Mhm. Also sich selber gut halten zu können und es sich zu erlauben, von anderen gehalten zu werden. Also ich glaube, das geht für mich dann einfach auch in mehr Richtungen. Und ich glaube gesellschaftlich dadurch, dass dieses Thema Individualisierung so extrem groß und präsent ist, dass wir da völlig in eine falsche Richtung abbiegen. Und dann on top merke ich auch, dass ich wirklich ein großes Fangirl bin von analogen Dingen. Und ein Freund hat letztens auch zu mir gesagt, Moment, lass mich überlegen, wie ging es? Recht auf analoges Leben. Und das fand ich total gut. Mhm. Und das ist für mich auch eine Verknüpfung, die damit einhergeht, wo ich ganz oft den Eindruck habe, in mir gibt es auch so eine Sehnsucht back to the roots, so ganz schlicht nur draußen spazieren gehen, ohne Musik zu hören oder draußen ein Buch zu lesen, ohne dass noch irgendwas anderes ist. Und das ist für mich alles miteinander verbunden. Und ich glaube, auch gerade durch Social Media ist es so präsent, dieses du kannst alles sein, was du sein willst. Da steckt für mich auch ganz viel Positives drin, also weil das ja auch eine Kraft hat, Limitierungen zu sprengen. Und ich glaube aber, dass dabei total vergessen wird, dass auch Trauma seine Wurzeln ganz oft in der Gemeinschaft hat, die gewisse Bedürfnisse nicht erfüllt und nicht genährt hat. Und dass das völlig fatal ist, das auf eine einzelne Person zurückzuwerfen.
Ja, das ist spannend, was du sagst, weil Trauma entsteht ja meist in Beziehung. Und wir können ja auch Trauma nur heilen oder eine Heilung finden, eben in Beziehung. Das eine ohne das andere ist schwierig. Und deswegen liegt da, glaube ich, ganz viel Kraft eben in diesem im Individuellen, aber eigentlich liegt die Heilung ja quasi im Gemeinschaftlichen, in Verbindung. Und das ist ja auch das Ziel, wieder in Verbindung zu kommen, sei es mit mir oder sei es auch mit der Welt, die mich umgibt.
Ja, total. Und das ist für mich, also sowohl persönlich, individuell, aber auch generell so ein ganz, ganz großer Wunsch, dass dieses Thema Gemeinschaft, Community einfach noch mehr Aufmerksamkeit erfährt und dass da auch mit diesem Mythos, du kannst es alleine schaffen, einfach aufgeräumt wird. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich das früher lange selber auch gedacht habe. Und das ist bestimmt in meinem Fall auch eine meiner Trauma Responses, dieses Thema Hyper Independency, also diese ganz starke eigene Unabhängigkeit. Und ich sehe auch da ganz viel Gutes drin. Da stecken ja auch ganz viele Ressourcen, da steckt ganz viel Kraft drin. Da steckt aber auch die Gefahr drin, zu sagen, ich muss alles alleine schaffen. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir da als Gesellschaft auch wirklich lernen, wieder mehr in Verbindung zu gehen und auch aufeinander abzugeben. Wirklich ganz banal auch im Kleinen, wie wenn ich auf die Straße gehe und sehe, jemandem fällt was runter. Das sind zum Beispiel Momente, die mir in letzter Zeit wirklich oft passiert sind, dass ich was beobachtet habe und den Eindruck hatte, niemand hat das mitbekommen. Das letztens jetzt ganz banal beim Sport hat eine Frau irgendwie ihren Schal liegen lassen. Und ich dachte so, oh, hier sind doch ganz viele andere Leute noch in der Umkleide und habe den dann aufgehoben, bin ihr hinterhergegangen. Und das sind manchmal für mich so ganz kleine Momente der Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit, die einfach auch nach außen zu richten. Und ich glaube, dass da so viel Kraft drin steckt und auch so viel Veränderungspotenzial, wenn wir diesen Blick mehr in alle Richtungen öffnen.
Mir
Wenn
kommt
du
da
weißt, was ich meine.
Ja, total. Mir kommt da auch so ein Bild. Ich hatte es auch letztens, die letzten Tage mit einer Freundin von mir, dass wir so das Gefühl haben, dass so das Pendel, also wenn wir mal so ein Pendel irgendwie nehmen, dass das ganz stark in den letzten Jahren so auf einer Seite war. Also dieses, keine Ahnung, wieder, keine Ahnung, Heilung, also auch Trauma, dass das Thema Trauma, Traumasensibilität so groß ist, also dass der Blick da so gut drauf gelenkt wird. Und das ist voll schön und voll wichtig. Und dass aber dann auch wieder, wenn der Blick so zum Individuum geht, wie er ja jetzt auch gerade ist, also ich muss hier irgendwie, das wird ja auch viel kritisiert. Also deswegen meinte ich auch dieses, dass es eher eine Überlebensstrategie ist als Empowerment sozusagen. Und dieses, du kannst alles alleine schaffen, dass das Pendel ganz stark hinging zu Individuum, Individuum, Individuum. Und dass das es aber braucht, um dass das Pendel wieder in die andere Richtung geht, hin zu Community, Gemeinschaft. Und ich bin zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf mich als Luisa übertrage, ich kann nur gut in Verbindung sein, wenn ich genug Raum für mich habe. Also ich sage immer, ich kann nur gut extrovertiert sein, wenn ich genug introvertiert war. Und für mich ist das auch immer so das Pendel darf in die andere Richtung schwingen. Und wenn ich viel in Gemeinschaft und Community war, brauche ich wieder den Rückzug. Und ich glaube, das ist ja auch die Fähigkeit, also für mich, was so schön ist, irgendwie auch ein gutes Leben zu führen, dieses ich kann schwingen, also ich kann mitschwingen und ich kann pendeln zwischen diesen Extremen irgendwie auch. Und manchmal ist es ein Mix aus beidem und manchmal muss das Pendel ganz stark in die eine Richtung. Wie siehst du das?
Ich sehe das ganz genauso, wie du das gerade beschreibst. Erinnert mich das auch an Menschen, die beispielsweise gerade anfangen, Grenzen zu setzen, die aus einem sehr starken People-Pleasing kommen, wo das dann auch manchmal sehr hart ist und sehr extrem und wie wow, wo es das aber braucht, um von diesem einen Extrem ganz freundlich, unterwürfig, harmoniesüchtig vielleicht auch, dann in das andere Extrem zu kommen, damit es sich dann in der Mitte einpendelt. Und zu dem anderen habe ich gerade noch gedacht, aus meiner Sicht spielt das Patriarchat auch einfach gerne wenn ich jetzt sage, streiche, ist es zu freundlich formuliert, weil es geht ja immer auch um Macht, ne? Aber es
Ja.
geht, glaube ich, bei ganz vielen Punkten darum, sagen wir jetzt auch, einer Frau wird es verkauft, du kannst alles haben, du kannst Kinder und Karriere haben. Dann werden super viele Lebensrealitäten negiert. Also als sehr reiche, sehr privilegierte, wahrscheinlich weiße Frau wird es anders möglich sein als rassifizierte, behinderte Frau, die einfach mit ganz anderen Diskriminierungen zu kämpfen hat.
Ja.
Und da bricht für mich dann auch wieder dieses Community-Ding komplett weg, dass wir früher auch als Menschen ja ganz anders zusammengelebt haben und da
Ja.
viel mehr Halt und Stütze war. Und ich glaube, der andere Bereich, der drin steckt, auch in Verbindung jetzt zur Resilienz, ist, also jetzt sehr aus meiner Sicht sehr groß gedacht und auch sehr systemkritisch, dass das System überhaupt keinen Bock darauf hat und ne, jetzt mal dahingestellt, was wir als das System bezeichnen, dass Menschen generell mit sich und ihren Bedürfnissen in Kontakt kommen.
Ja.
Weil ich fest davon überzeugt bin, dass sehr viele Menschen dann sagen werden, 5 Tage Woche habe ich gar keine Lust drauf. So viel arbeiten möchte ich gar nicht. Und ich glaube, deswegen wird dieser Leistungsgedanke auch so hochgehalten. Und es gibt ja auch diese Theorie, die sagt, dass Patriarchat, Kapitalismus, Rassismus, dass die sich dankend die Hand reichen und einfach super eng zusammenarbeiten, weil das Systeme sind, die immer auf Macht beruhen, wo es sehr darum geht, von anderen zu profitieren. Und da ist für mich sehr, sehr viel Wahres dran. Und ich glaube, so hält das System sich eben auch aufrecht, indem da so ein Köder geworfen wird, der heißt, du kannst alles sein, du kannst alles haben, ohne zu gucken, wie die Kapazitäten sind. Und das
Ja.
verstehe ich total. Auch wie du sagst, Stichwort in Gemeinschaft sein und wieder alleine sein. Auch da braucht es ja diese Balance. Und genau wie du es gesagt hast, ne, dieses, ich brauche das eine, damit das andere sein kann. Und ich glaube, dass da sehr viel rumgeistert, gerade was einfach sehr realitätsfern ist.
Und mir kommt auch gerade ein Gedanke. Ist ganz spannend. Ich habe das wirklich gerade vor Augen. Ich habe als Sozialarbeiterin für geflüchtete Menschen gearbeitet. Und ich erinnere mich an eine Familie, die mit 2 Erwachsenen und 3 Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt haben. Und wenn ich mir da gerade vorstelle, aus meinem privilegierten, ach ja, also ich kann nur in Gemeinschaft sein, wenn ich dann alleine bin. Für manche Menschen ist ihre Lebensrealität, dass die überhaupt gar nicht wählen können, ob sie in Gemeinschaft sind oder ob sie alleine sind. Also die sind in ihrer Lebensrealität eingepflanzt und da gibt es wenig Raum nach links und nach rechts, sondern die leben in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung eben zu fünft oder zu sechst. Und dann ist sich entscheiden zu können, ob, ach, ich möchte heute mal allein sein, ist schwierig. Und ich finde, das darf man auch noch mal hervorheben, wie wichtig ist das auch zu sehen, oh, wie lebe ich, was sind meine Möglichkeiten, die ich habe, und vielleicht auch mal zu sehen, oh, ich bin ganz schön privilegiert, dass ich so Wahlmöglichkeiten habe, heute in Community zu sein und dann aber auch wieder, oh nö, ich lege mich mal wieder ins Bett allein. Und also auch da Lebensrealitäten von Müttern, die einfach auch einen versorgenden Aspekt noch irgendwie haben und sich kümmern um andere und dann nicht so, ach, was möchte ich denn heute? Und das finde ich sehr, sehr spannend und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen zu dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, ich also finde gerade in Deutschland, und das sage ich auch wirklich sehr, sehr oft in Workshops, in Seminaren, ist diese Mutterrolle auch durch die Nazi-Zeit einfach immer noch extrem aufgeladen und wird extrem gesamtgesellschaftlich bewertet. Und ich bin selber ja keine Mutter und ich merke auch sehr stark in mir, ich möchte auch in diesem patriarchalen System extrem ungern diese Rolle einer Mutter einnehmen, weil ich den Eindruck habe, egal was du machst, du kannst es gefühlt niemandem recht machen. Und ich habe ganz oft auch bei Freundinnen manchmal den Eindruck, wenn die mir bestimmte Situationen erzählen mit ihren Partnern oder von ihren Partnern, dass ich ganz oft stellvertretend wütend werde, dass ich von draußen drauf gucke und denke, das kann ja wohl nicht wahr sein, was da gerade passiert. Und dann denke ich manchmal, das macht mich jetzt schon von außen so wütend, dass wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt ein Kind und die Kita würde mich anrufen, obwohl ich eine Coaching-Sitzung habe und mein Partner was weiß ich, es aber im Büro war, irgendwie leichter ans Telefon gehen könnte, da wäre ich schon wieder auf 180. Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich merke, oder wo ich es wichtig finde, sich darüber einfach im Klaren zu sein und bewusst zu sein. Wirklich wie dieser Leitspruch der Feministin aus den, weiß ich nicht, 60er Jahren, dieses, das Private ist politisch, wie weit das in unsere Räume einfach auch eindringt und das persönliche Leben prägt. Und da sehe ich so viel Nachholbedarf und da merke ich auch selber, was, wie sehr es mir von innen heraus ein großes Bedürfnis ist, Mütter zu unterstützen und wie ich selber versuche, so gut ich das kann, gewisse Dinge nicht zu reproduzieren. Dass wenn ich jetzt, das hatte ich letztes Jahr, wenn ich mit einer jungen Mutter zusammenarbeite, dass ich nicht frage, wo ist das Kind? Was manchmal wie so ein Automatismus kommt, wer passt denn jetzt gerade aufs Kind auf, wo ich gemerkt habe, oh, da hätte diese Frage rausrutschen können. Und ich gedacht, nein, dieses Kind hat in dem Fall einen Vater, da wird es auch noch andere Menschen geben. Ich kann jetzt auch noch sagen, and it's none of my business. Und da sehe ich so viel Potenzial einfach auch zur Verbesserung, zur Veränderung, wo ich denke, und das fängt aber wieder, und da schließt sich dann vielleicht auch ein Stück weit der Kreis, das fängt dann schon für mich beim Individuum an. Auch wie gucke ich auf andere Frauen, wie gucke ich auf andere Menschen, wie bewerte ich deren Lebensrealitäten und kann ich es schaffen, da eine unterstützendere und gleichzeitig neutralere Haltung einzunehmen?
Und da passt ja auch quasi meine nächste Frage, die ich mir vorher überlegt habe, auch rein, dass ja viele psychische Symptome oder auch körperliche Symptome, Symptome im Allgemeinen, ja oft auch eine gesunde Reaktion auf einen ungesunden Umstand sind. Und vielleicht wollen wir noch mal so ein bisschen drauf gucken, welche Rolle eigentlich das autonome Nervensystem, wo wir ja beide sehr intensiv mitarbeiten, in diesem Spannungsfeld, also was das für eine Position hat, welche Rolle das da eigentlich spielt zwischen eben so einer individuellen Reaktion und einer gesellschaftlichen Realität, in der wir ja leben als Individuum.
Ja, finde ich super spannend, weil ich ganz oft den Eindruck habe, dass, wenn wir jetzt mal ganz schlicht sagen würden, wir gehen jetzt einfach von diesen vier Nervensystemzuständen aus, Fight, Flight, Freeze und Fawn. Und wenn wir jetzt sagen, Fawn, das ist ein Stück weit auch das Thema People-Pleasing und da steckt ganz viel auch an Freundlichkeit drin, dann ist das ja ein Nervensystemzustand, der von der Gesellschaft auch total gerne gesehen wird und noch gefüttert wird. Wenn es heißt, meine Bedürfnisse stelle ich hinten an und was mit mir ist, das ist egal. Und das ist für mich auch in meiner Arbeit so ein ganz wichtiger Punkt, um da anzusetzen. Das kann und soll natürlich jetzt nicht Aufgabe eines Individuums sein, das zu verändern, aber zu verstehen, dass das ein Nervensystemzustand ist, wo die Gesellschaft sagt, na, das kann ja so bleiben.
Sehen
Und
wir gern.
selbst in, ja, klar. Und selbst in Teams habe ich ganz oft den Eindruck, wenn du die Person warst, die früher immer Ja gesagt hat, alles gemacht hat, und jetzt fängst du an, dich zu verändern, dann werden die anderen natürlich nicht sagen, finde ich voll gut, dass du eine Grenze gesetzt hast, dass du Freitag wirklich um 5 dann gegangen bist, sondern so, was ist denn mit dir los? Und also das ist sowas, was ich sehr sehe. Und ich habe oft den Eindruck, und ich bin sehr gespannt zu hören, wie du das siehst, dass es einfach für Frauen oder auf weiblicher Seite wie so einen kollektiven Freeze-Zustand gibt. Ganz viel so. Und dann passiert ganz wenig, also so wie eingefroren. Und das ist für mich super wichtig, auch an der Arbeit da eine Bewegung reinzubringen, um das wieder hervorzuholen. Und dann finde ich das, kollektiv global betrachtet, auch total gut, wenn Frauen mit diesem Fight, mit diesem Kampfmodus in sich auf eine ganz andere Art und Weise in Kontakt kommen. Es muss ja nicht immer da sein. Aber das überhaupt wahrzunehmen, auch Wut überhaupt wahrzunehmen, zu spüren und halten zu können.
Weil, was du ja auch sagst, wenn wir es mal nochmal so ein bisschen aufdröseln, Freeze ist ja ein hochaktiver Zustand. Der sieht zwar von außen sehr ruhig aus und, oh ja, aber innen ist ja da eine hochgradig frequentierte Spannung im Körper. Und ja, also ich sehe das genauso wie du. In meiner Arbeit ist Wut und auch das zu fühlen, was da viele Jahre, Monate, was auch immer unterdrückt wurde, kollektiv auch unterdrückt wurde, ein Riesenaspekt. Und da ist halt die Traumasensibilität ja auch so wichtig, weil das kann ja natürlich auch doll überfordern. Fange ich auf an, es gibt ja auch so, sehe ich immer mal wieder auf Instagram irgendwelche schreienden Menschen, die irgendwelche emotional Releases haben. Finde ich schwierig, weil das ist ja genauso, das ist ja oft auch dann wieder überwältigend. Also Trauma ist oft zu viel, zu heftig, zu früh. Und ich glaube, was da voll wichtig ist, einfach kleinschrittig und sanft und sensibel an diese hohe Aktivität, wenn wir sie jetzt einfach mal Wut nennen, auch ranzukommen. Also ich lerne kleinschrittig, die wieder halten zu können, mit der zu sein, die wahrzunehmen, die auszuagieren auf eine, ja, gesunde Art und Weise. Und das kann auch mal bedeuten, finde ich, dass wir auch mal laut werden, dass wir auch mal auf den Tisch hauen. Das ist auch eine Form, finde ich, von einer gesunden Ausagierung, nur eben in einem Rahmen, in einem Kontext, dass ich eben niemand verletze und gewalttätig werde oder so. Aber ich finde, es ist auch eine Form, mal eine scheiß E-Mail zu schreiben. Auch das, finde ich, gehört dazu, und damit irgendwie auch zu sein, gebe ich dir komplett vollkommen recht. Das heißt, das Nervensystem, wenn wir das jetzt mal, finde ich, mal so von oben betrachten, gibt ganz viel, das Wissen erstmal übers Nervensystem, finde ich, gibt ganz viel Empowerment zurück. Und sorgt auch dafür, und das finde ich den allerwichtigsten Punkt, dass ich weiß und spüre, ich bin nicht falsch. Mit mir ist nichts falsch. Das ist eine gesunde Reaktion auf was sehr Ungesundes. Und natürlich finde ich, und das darf man nicht vergessen, eine Gesellschaft besteht natürlich aus ganz vielen Individuen. Das heißt, eine Gesellschaft ist ja nicht einfach die Gesellschaft, sondern es sind ja ganz viele Individuen. Und ich finde, es ist was Wechselseitiges, weil wenn wir anfangen, als Individuen uns zu verändern, uns Wissen anzueignen, uns zu bilden und wie auch immer das aussieht, auch ja Menschen abzuholen mit diesem Wissen, kann sich ja auch eine Gesellschaft verändern. Nur sowas geht halt leider nicht von heute auf morgen. Das sehen wir auch, wenn wir den Feminismus uns angucken. Ich meine, die 60er, 70er Jahre sind noch nicht so lang her. Und trotzdem hat sich viel getan, und es gibt trotzdem noch voll viel zu tun.
Ja, ich habe jetzt gerade eher den Eindruck, es gibt so einen riesen Backlash auch weltweit, dass es gerade aus meiner Sicht gar nicht darum geht, wie können wir weiter vorankommen, sondern was können wir überhaupt tun, um diesen Status quo zu stabilisieren. Ich habe das diese Woche erst gelesen, dass, ich weiß nicht, ich glaube einfach, ich glaube die UK, dass Frauen, die eine Fehlgeburt haben, ganz massiv untersucht werden, die Telefone und die Computer, ob diese Frauen selber auf irgendeine Art und Weise diese Fehlgeburt herbeigeführt haben, was ja so ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und so eine
Um
krasse
Gottes Willen.
Grenzüberschreitung ist. Ich habe es nur am Rande mitbekommen und ich sage es jetzt auch ohne Gewähr, aber
Ja.
ich glaube, dass es da wirklich eher, ja, darum geht, es zu verteidigen. Aber auch da finde ich, könnten wir jetzt aus Nervensystem Themenperspektive sagen, um es verteidigen zu können, muss ich erstmal wahrnehmen, dass meine Grenzen überschritten werden. Und dann
Ja.
brauche ich ein gesundes Maß an Widerstandsfähigkeit oder eben auch einen guten und gesunden Zugang zu dieser Kraft, die ja auch in einem Kampfmodus des Nervensystems stecken kann. Und ich glaube,
Ja.
deswegen gibt es auch dieses patriarchale Bild der wütenden Frau, was extrem stigmatisiert ist und wo ganz viele
Ja.
Frauen auch sagen, das möchte ich auf gar keinen Fall, dass jemand denkt, ich wäre hysterisch oder ich habe mich nicht im Griff. Also das will ich jetzt überhaupt nicht der Frau unterschieben, das soll jetzt eben kein Victim Blaming sein. Aber das ist ein Bild, das so tief verankert ist, dass ich erlebe, dass es für viele eine ganz große innere Abkehr davon gibt und einen Wunsch, bloß nicht so wahrgenommen zu werden. Und genau
Ja.
da liegt aber die Kraft drin. Und ich finde, dieses Bild, dass wütende Frauen sich miteinander verbinden und für etwas eintreten, finde ich super, super stark. Und das bräuchte aber auch gleichzeitig einen Raum der Verletzlichkeit, wo wir eben zugeben dürfen, das ist mir zu viel, damit komme ich gerade nicht klar.
Ja.
Und ich bin auch eine Person, die sehr sensibel ist. Es gibt viele Dinge, die für mich wahnsinnig anstrengend sind. Und ich glaube, auch für mich ist es immer noch ein persönlicher Prozess, immer mehr zu verstehen, in was für krassen und ungesunden Strukturen wir leben. Und genau wie du sagst, festzustellen, nein, mit mir ist nichts falsch. Das ist auch einfach krass. Wir haben den Ersten, den Zweiten Weltkrieg als Traumathema ja überhaupt nicht aufgearbeitet. Das heißt, wir leben in einer traumatisierten Gesellschaft und es gibt so viel, was in unserer Gesellschaft als normal gelesen wird, wo ich aus Nervensystemsicht sagen muss, das geht gar nicht. Und wo ich mir wünschen würde, so als Bild für die Zukunft, dass Menschen lernen, eigene Gefühle und auch Gefühle von anderen zu halten. Das habe ich schon so oft erlebt, dass wenn ich beispielsweise geweint habe, ich erzähle das auch bei Instagram ja oft, dass ich oft in der Öffentlichkeit weine, aus vielen Gründen, aus Freude, Wut, Berührtheit, Überforderung, Traurigkeit, wie auch immer, wie oft Menschen damit ganz schlecht umgehen können und bleib mir bloß weg damit. Und dann denke ich so, nein, das ist ein menschliches Bedürfnis. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich irgendwie komplett labil bin und ständig da draußen irgendwo zusammenbreche, sondern dass ich, wenn das in dem Moment sehr präsent ist, ich dem Raum gebe. Und wie verrückt, dass wir in einer Welt leben, in der es normaler ist, Gefühle wegzudrücken, als in dem Moment zu sagen, ich spüre gerade bei mir eine Traurigkeit und jetzt lasse ich die Tränen einfach laufen.
Ja. Oh, das ist voll schön, dass du das ansprichst. Gerade auch ja in der Arbeitswelt sind ja Emotionen auch was. Ich werde es nie vergessen. Ich habe damals ein Praktikum gemacht bei so einer großen Firma und da sagte irgendwie jemand, ja, also ich war da damals irgendwie in Trennung, keine Ahnung, es war ganz furchtbar, war ganz schlecht drauf im Praktikum. Man will sich ja anstrengen, will ja ein gutes Bild abgeben und mir ging es so schlecht. Und ja, auch dieses. Ich konnte das gar nicht verstecken. Also ich wusste gar nicht, wie das geht, richtig so das zu verstecken. Und wir haben das alle angesehen, aber kein Mensch und nicht mal damals die Chefin hat mich darauf angesprochen. Ich habe dann aber im Abschlussgespräch wurde mir vorgeworfen, ich hätte meine Arbeit nicht gut gemacht. Anstelle man einfach mal zur Praktikantin geht und sagt, hey Luisa, ich merke irgendwas. Irgendwas ist mit dir. Magst du drüber sprechen? Als Chefin, auch da als so eine führende Rolle irgendwie. Und ich mag jetzt da auch nicht irgendwie mich als Opfer darstellen. Aber das sind Sachen, finde ich sehr spannend. Gerade wenn wir den Blick so auf die Arbeitswelt legen, dass das da keinen Platz hat. Dass Emotionen schön
Nee.
weggedrückt werden. Aber diese Arbeit oder Arbeit an sich, Arbeit mit Menschen untereinander, mit KollegInnen, ja hochgradig emotional ist.
Ja.
Und dass Menschen
Ja.
abends dann zu Hause sind und komplett fertig auf der Couch liegen, ist ja kein Wunder. Wenn ich 15 Wasserbälle, wie man es jetzt mit Emotionen ja so schön darstellen kann, unter Wasser halten muss und dann ploppen die am Abend hoch, das ist ja unglaublich anstrengend.
Ja, und ich habe es letztes Jahr auch erlebt, ganz ähnlich wie du, dass ich einen sehr für mich aufwühlenden Anruf bekommen habe und angefangen habe zu weinen. Ich war draußen, bin wieder reingekommen. Ich war da mit einer Gruppe von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Und es gab wirklich nichts. Es gab betroffene Gesichter. Es gab dann einen, der mir ein Taschentuch gegeben hat. Das habe ich in dem Moment schon als so, oh Gott, immerhin das aufgenommen. Und dann gab es eine einzige Person, will ich auch in dem Fall sagen, einen Mann, der war der Einzige, der einfach gekommen ist und mir eine Umarmung gegeben hat. Und das war für mich ein Moment, wo ich so dankbar war für meine Fähigkeit, mich zu halten und zu regulieren, dass ich weiß, was ich in einem solchen Moment tun kann. Und das ist für mich aber genau das Bild, woran es ganz oft hakt, wo ich so gedacht habe, ich habe geweint, ich war aufgewühlt und es war ein krasser Anruf. Und ich war richtig schockiert davon, dass es so wenig Kompetenz gab, damit umzugehen. Denn obwohl der Anruf so krass war, habe ich mich gut selber halten können. Das heißt, es war jetzt nicht, dass ich kurz davor war zu hyperventilieren oder umzukippen. Und es hätte mir gereicht, wenn mir jemand eine Hand auf den Rücken legt oder eine Umarmung anbietet. Und der Grund, warum ich nicht danach gefragt habe oder das in dem Moment nicht eingefordert habe, war, weil ich gemerkt habe, wie viel Überforderung da ist. Und weil ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht noch eure Überforderung mittragen. Aber da dachte ich auch so, das wäre für mich Basic Human Behavior gewesen, einfach zu sagen, komm mal her. Und das hat mich im Nachgang so beschäftigt, es hat mich enttäuscht, wütend gemacht und ich habe aber auf einer nüchternen Ebene gedacht, das ist einfach Zustand der Gesellschaft. Da sind ganz viele Menschen drin. Jemand weint und es ist so, oh nee, bitte nicht. La la la, ich gehe mal schnell woanders hin. Und eine einzelne Umarmung, dass jemand meine Hand hält, das hätte mir in dem Moment schon wahnsinnig viel gegeben. Aber das war im Repertoire einfach nicht vorhanden.
Ja, und das ist auch ja, also es ist ja genau das Resümee des Gesprächs, dass ich kann natürlich die anderen Emotionen von anderen nicht halten, wenn ich meine eigenen nicht halten kann. Also das ist ja ein Wechselspiel. Und deswegen arbeiten wir ja auch in diesem Bereich, wir beide so doll. Und das ist ja auch unser Herzensanliegen, eben genau damit auch in Kontakt zu kommen, eben mit diesen eigenen menschlichen Gefühlen und Emotionen sich wieder zu spüren als allererstes, um dann natürlich auch, und das ist ja auch, wenn das Individuum lernt, sich mehr zu spüren, sendet das ja auch an die anderen im Umfeld aus, du bist okay, so wie du bist. Deswegen eigentlich das, was wir machen, ist ganz schön politisch, wenn man das mal so sagen kann, im
Ja,
Kleinen.
absolut.
Und ja, also voll spannend. Ja. Ach, Lisa,
Ja.
voll schön. Ich könnte noch eine Stunde mit dir weiterquatschen. Das war sehr, sehr, sehr schön, das Gespräch. Und wenn du noch mal so überlegst, gibt es noch irgendwie was, was du gerne den ZuhörerInnen mitgeben würdest, gerade aus dem, was wir jetzt heute gesprochen haben, wir beide?
Ja, die große Einladung, das, was gerade auch auf körperlicher Ebene da ist, einfach wirklich ernst zu nehmen und auch nochmal in einem medizinischen Kontext einfach diese Haltung oder diesen Gedanken, es gibt keine größere Expertin für meinen Körper als mich selber, sowohl auf Krankheiten bezogen als auch auf andere Symptome oder Themen, die sich zeigen und das einfach wirklich ernst zu nehmen auf einer Ebene von, das Nervensystem macht immer Sinn, selbst wenn das verstandesmäßig in dem Moment nicht greifbar ist, aber das Nervensystem ist wahnsinnig schlau und der Körper ist super schlau und wird sich was dabei gedacht haben und deswegen einfach die Einladung, das ernst zu nehmen und da auch gerne sowohl von innen nach außen als auch von außen nach innen zu forschen, wenn ich merke, es gibt was, worauf ich immer wieder mit zusammengezogenem Magen, hochgezogenen Schultern reagiere, das einfach ernst zu nehmen und nicht drüber zu wischen, wieso war das, sollte aber so nicht sein. Anscheinend ist da aber was. Also
Ja.
da einfach auch den Mut zu haben und die Offenheit hinzugucken.
Voll schön. Und Lisa, wie kann man denn mit dir arbeiten? Ich sehe, du machst immer so tolle Gruppenarbeiten auch. Magst du da noch ein bisschen was erzählen, wie man mit dir in Kontakt kommen kann, was man mit dir so machen kann?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil man sehr, sehr viel mit mir machen kann. Genau, ich bin wahnsinnig gerne im Gruppenkontext unterwegs, sehr, sehr viel im Bereich Rhetorik, Kommunikation, Female Leadership. Ich arbeite mit vielen Institutionen, Stiftungen, Unternehmen zusammen. Da komme ich auch gerne überall hin. Ich bin wirklich deutschlandweit auch immer unterwegs. Und dann natürlich auch im 1:1. Ich habe in Berlin meine Praxisräume, wo ich bin. Ich arbeite auch online. Insofern freue ich mich generell über alle Menschen, die diesen Wunsch haben, mit sich in Kontakt zu kommen, sich selber zu spüren und einfach auch über das Nervensystem was lernen zu wollen, weil ich glaube, dass das immer noch ein extrem unterschätzter Schlüssel ist, wie viel auf dieser somatischen Ebene liegt,
Ja.
auch in der Kommunikation. Wenn wir einfach davon ausgehen, dass dieser Nervensystemzustand auch meine Art des Seins, meine Art der Verbindung mit anderen beeinträchtigt. Deswegen nehme ich das auch in die Rhetorik immer mit, manchmal durch die Hintertür, aber das wird allen, die mit mir arbeiten, einfach immer begegnen, weil das Nervensystem für mich der wichtigste Dreh- und Angelpunkt ist.
Voll schön. Dann verlinke ich auch alles in den Shownotes und ich danke dir so
Sehr
sehr, dass du
gerne.
dir Zeit genommen hast, mit mir heute über dieses wichtige Thema zu sprechen. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank an dich.